The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 1. April. Misserfolg ist lediglich eine Gelegenheit, mit neuen Ansichten noch einmal anzufangen. Das hat Henry Ford gesagt. Mit Blick auf die Bundestagswahl lässt sich sagen, dass sie für die SPD eindeutig ein Misserfolg gewesen ist. Die Partei hat mit 16,4% das historisch schlechteste Ergebnis seit Bestehen der Bundesrepublik geholt. Was die neuen Ansichten angeht, so hat SPD-Chef Lars Klingbeil die zumindest über Friedrich Merz gewonnen.
Und da muss ich sagen, habe ich nach der Wahl schon das ein oder andere auch dann neu gelernt über Friedrich Merz, dass man verlässliche Absprachen treffen kann, dass man belastbare Gespräche führt. Und wir wollen gar nicht beste Freunde werden, aber ein Vertrauensverhältnis ist gerade dabei zu wachsen.
So äußerte sich Klingbeil in der ARD bei Karin Mioska. Das ein oder andere neu gelernt, diese Formulierung ruft Erinnerungen wach.
Wir haben während der Verhandlungen Olaf Scholz neu kennengelernt.
Sie hörten Christian Lindner Ende November 2021, nachdem die Ampelparteien ihre Koalitionsverhandlungen erfolgreich beendet hatten. Was diesen Scholz ausmachte, das formulierte Lindner damals so.
Olaf Scholz verfügt über ein inneres Geländer, um aus einer klaren Werthaltung heraus dieses Land nach vorne zu führen.
Deutschland nach vorne geführt hat Scholz nicht. Aber die FDP aus der Koalition heraus. Nun klingen Klingbeils Worte über Merz nicht ganz so euphorisch wie die von Lindner über Scholz, aber beim Du sind der SPD- und der CDU-Chef bereits angekommen.
Er hat mir in der Tat in der Woche jetzt das Du angeboten.
Jetzt in dieser Woche?
In dieser Woche, also drei Tage duzen wir uns jetzt.
Das Du als vertrauensbildende Maßnahme, auch daran haben sich vorangegangene Koalitionäre versucht, die sich übrigens anders als die jetzigen als Wunschkoalition verstanden haben. Die Rede ist von Schwarz-Gelb 2009.
Um 2.12 Uhr waren wir mit der Arbeit fertig. Um 2.15 Uhr sagen wir Horst und Guido zueinander.
Das war Guido Westerwelle, der gut gelaunt seinem neuen Duzpartner Horst Seehofer auf die Schulter klopfte, während er diese Worte in der Bundespressekonferenz sprach. Allerdings kam das Du erst nach der abgeschlossenen Arbeit am Koalitionsvertrag, eine Arbeit, die Merz und Klingbeil noch vor sich haben. Und für die gilt, wie für das Duzen bei Schwarz-Rot, eine umgekehrte Reihenfolge. Zuerst wurden gigantische Verschuldungsmöglichkeiten vereinbart und jetzt erst wird um Reformen verhandelt. Und da sind die Sozialdemokraten vor allem bei Steuern, Wirtschaft und Staatswesen bisher noch sehr weit von der Union entfernt. Mehr für dich, so hieß der SPD-Slogan im Bundestagswahlkampf. Dieses Dich gilt bei der Ausgestaltung des Koalitionsvertrags offensichtlich nicht für Friedrich Merz. Auch wenn man jetzt Du zueinander sagt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Martina Meister, Frankreich-Korrespondentin für die Welt, erklärt das Urteil gegen die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen.
Und diese Nonchalance, die sind auch sehr arrogant aufgetreten, die wurde da offensichtlich bestraft, ganz eindeutig. Ja.
Börsenreporterin Anne Schwedt behält für uns den Überblick bei Trumps Zollpolitik-Wirrwarr und wie sich der auf die Aktienkurse auswirkt. Außerdem staunen wir über den besten 1. April-Scherz in der britischen Fernsehgeschichte und wir lernen, wie Berlin als erste Stadt Deutschlands vor mehr als 140 Jahren eine technische Revolution erlebte. Ein Telefonnetz.
Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives.
So wie hier nach der Europawahl im vergangenen Jahr kennen und lieben die Fans ihr Idol Marine Le Pen. Die rechtsnationale Politikerin sagt, ihre Partei sei bereit für die Macht. Mehr als 30% hatte sie für ihr Rassemblement National geholt, zu Deutsch Nationalversammlung. Mehr als jede andere Partei in Frankreich.
Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français.
Als Tochter des rechtsextremen Holocaust-Leugners Jean-Marie Le Pen legte sie eine steile Politikkarriere hin. Sie beerbte ihren Vater als Chefin der Partei und versuchte, sie aus der politischen Schmuddelecke zu holen und salonfähig zu machen.
Prêt à faire revivre la France.
Dreimal kandidierte sie als Präsidentschaftskandidatin in Frankreich. 2017 und 2022 schaffte sie es bis in die Stichwahl mit Macron. Daraus wird vorerst nichts mehr. Le Pen darf 5 Jahre lang nicht mehr zur Wahl antreten. Sie muss 100.000 Euro Strafe zahlen und bekommt für 2 Jahre eine Fußfessel plus 2 weitere Jahre auf Bewährung. So lautet das Urteil eines Pariser Gerichts wegen der Veruntreuung von EU-Geldern. Wie ist das politisch zu bewerten? Wie sind die Reaktionen auf das Urteil? Eine Einschätzung hören wir von einer Frau, die in Paris lebt und die gestern auch im Gericht dabei war. Martina Meister ist seit 10 Jahren die Frankreich-Korrespondentin für die Welt. Und sie bringt uns heute Morgen Klarheit. Guten Morgen, Frau Meister.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Frau Meister, Marine Le Pen, die Fraktionschefin des Rassemblement National, ist wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder schuldig gesprochen worden. Was genau wird ihr angelastet?
Ihr wird angelastet, ein System weitergeführt zu haben, was ihr Vater im Grunde als Europaabgeordneter angefangen hat. Er war damals Parteichef, Parteigründer und Parteichef. Damals hieß die Partei noch Front National. Und er hat damit angefangen, weil es der Partei eben finanziell alles andere als gut ging, diese Gelder abzuzweigen und damit Leute zu bezahlen, die in der Pariser Parteizentrale gearbeitet haben. Ja.
Die Gelder waren eigentlich für das EU-Parlament vorgesehen und wurden dann in die heimische Partei gelenkt. Kann man das so formulieren?
Ganz genau. Vor Gericht musste quasi nachgewiesen werden, dass diese Leute, die von EU-Geldern eigentlich Assistenzarbeit hätten leisten müssen und dort in Brüssel hätten sein müssen, eigentlich nie einen Fuß nach Brüssel gesetzt haben und in Paris gearbeitet haben für die Partei. Es gab zum Beispiel eine Mail, da hat jemand geschrieben, ich würde jetzt gerne mal den Abgeordneten kennenlernen, für den ich arbeite und mal nach Brüssel fahren und so. Also es waren teilweise wirklich Leute, die nie einen Fuß nach Brüssel gesetzt haben. Auch der Personenschützer von erst Jean-Marie Le Pen, dann Marine Le Pen war dabei, die Sekretärin. Es ging also nicht um persönliche Bereicherung, sondern um, wie die Richterin es heute formuliert hat, um ein komfortableres Arbeitsverhältnis und so eine Art Bequemlichkeit, eine Ausstattung, die man sich sonst nicht hätte leisten können.
Nun ist Marine Le Pen zu 4 Jahren Haft verurteilt worden, davon 2 mit elektronischen Fußfesseln, 2 auf Bewährung, 100.000 Euro Geldstrafe und ihr wurde das passive Wahlrecht für 5 Jahre entzogen. Und das heißt ja, sie kann bei der Präsidentschaftswahl 2027 nicht antreten. Wie üblich ist denn der Entzug des passiven Wahlrechts bei solchen Vergehen?
Das ist inzwischen üblich, und das liegt daran, dass die Parlamentarier und der Gesetzgeber in Frankreich reagiert hat, weil es jahrzehntelang irgendwie jeder sich bedient hat und es gehörte irgendwie zum guten Ton, Korruption und Veruntreuung. Und es gab einen sehr herausragenden Fall 2015-16, da war ein Haushaltsminister der Sozialisten. Der hat also sich hingestellt und für die moralische Sauberkeit gepredigt und alles gemacht. Und dann stellte sich heraus, dass er Schwarzgeldkonten hatte, und zwar mehrere. Und da hat er auch monatelang versucht zu lügen. Er hat sich wirklich vor die Presse gestellt, vor die Untersuchungsausschüsse. Und nach diesem Fall hat man Konsequenzen gezogen und gesagt, es kann nicht sein, dass die Strafen immer nur symbolisch sind für Politiker, sondern sie müssen eigentlich dann greifen, wenn wir von diesen Vergehen erfahren und nicht erst irgendwie Jahre später, wenn sie ihre Karriere zu Ende hatten.
Und der Entzug des passiven Wahlrechts, der soll ab sofort gelten. Und die Richterin hat das begründet mit einem Risiko des Rückfalls. Können Sie noch ein paar Worte zu der Begründung dieses Gerichtsurteils sagen?
Ja, das klang ein bisschen fast so wie eine Zusatzstrafe, weil sie hat also klar gemacht, dass die Angeklagten keinerlei Reue gezeigt hätten, keinerlei Einsicht. Im Gegenteil, sie haben die ganze Zeit gesagt, wir haben nichts Schlimmes gemacht, wir sind unschuldig, haben aber keine Beweise für diese Unschuld geliefert. haben auch das Beweismaterial, was für gegen sie vorlag, nicht richtig entkräftet. Also ich habe heute zum Beispiel einen Spezialisten gesprochen, der hat gesagt, die haben das einfach auf die leichte Schulter genommen. Die sind da mit Karteikarten hingekommen, auf denen eigentlich nichts drauf stand. Also die haben gedacht, sie sind auch ein bisschen unantastbar. Und diese ja Nonchalance, die sind auch sehr arrogant aufgetreten, die wurde da offensichtlich bestraft, ganz eindeutig, ja.
Le Pen selbst hat ja während des Prozesses argumentiert, man könne nicht 13 Millionen Rassemblement-Wähler um ihre Kandidatin bringen. Und tatsächlich sehen ja die jüngsten Umfragen Le Pen in der Favoritenrolle für das Präsidentenamt. Jetzt werden ja schon die ersten Stimmen laut, die sagen, es handele sich um ein politisches Urteil. Man wolle eine aussichtsreiche Kandidatin aus dem Weg räumen. Wie läuft da jetzt die Debatte in Frankreich?
Die Debatte, die wird die Gesellschaft spalten. Sie haben ja schon richtig gesagt, es gibt sogar Politiker, die absolut nicht im Verdacht stehen, ihr politisch nahe zu sein, die das für heikel halten, für gefährlich. Und das ist ja auch erstmal überraschend. Andererseits muss man auch sagen, das Gericht hat Fakten, Justitia ist blind. Es wäre auch schwierig gewesen, sozusagen das komplett zu missachten und zu sagen, weil sie Präsidentschaftskandidatin sein will, weil sie gute Aussichten hat, richten wir unser Urteil danach aus. Also die Richterin hat gesagt, wir müssen eine Abwägung fällen. Entweder wir hätten das sozusagen nicht sofort wirksam gemacht und dann hätte es die Möglichkeit gegeben, dass sie in der Berufung das Urteil bestätigt wird und sie wirklich verurteilt wird, sie dann aber irgendwie schon Präsidentin ist oder gerade sein könnte. Oder aber sie kann sich präsentieren, sie kann kandidieren und dann kommt aber ein Berufungsurteil, dass sie schuldig spricht. Also die haben das so begründet, dass sie diese Zwickmühle irgendwie auflösen wollten. Ne?
Kann Le Pen gegen dieses Urteil Berufung einlegen?
Sie wird Berufung einlegen, das hat sie schon gesagt. Die Frage ist nur, ob ihr das was hilft, weil die Gerichte in Frankreich genau wie in Deutschland verstopft sind. Man rechnet, dass es so 2 Jahre auf jeden Fall braucht, bis es zum neuen Termin kommt. Selbst wenn jetzt irgendwie die Politik einschreiten würde, man kann sich ja vorstellen, dass Macron sagt, das geht so nicht, da müssen wir jetzt irgendwie einen Termin freiräumen. Aber selbst das wird unwahrscheinlich knapp, weil man kann ja, die Wahl ist in 2 Jahren, ja, wenn alles mit rechten Dingen zugeht. Man kann nicht sich irgendwie von kurz auf jetzt zum Präsidentschaftskandidaten erklären. In Frankreich gibt es die Regel, dass man 500 Patenschaften haben muss von Leuten, die ein Mandat haben. All das braucht Zeit. Und die Präsidentschaftswahlen stehen mehr oder minder vor der Tür, wenn man da mal ganz ehrlich ist.
Das aber alles bringt ja nochmal Wasser auf die Mühlen derjenigen, die hinter diesem Urteil eine politische Strategie sehen.
Absolut, das ist, deswegen haben ja vorher auch viele zu bedenken gegeben, dass das irgendwie für politische Unruhe und eine Spaltung sorgen kann, vielleicht sogar für Demonstrationen. Man hätte sich ja vorstellen können, dass es da Leute gibt, die jetzt auf die Straße gehen und sagen, so geht's nicht. Die Frage ist halt, jemand, der wie Le Pen und ihre Partei jetzt bei 37% steht, das waren die jüngsten Umfragen, das würde sie im ersten Wahlgang bekommen. Damit ist sie haushohe Favoritin. Aber um den zweiten Wahlgang zu gewinnen, braucht sie nicht nur eine Kernwählerschaft. Im französischen System, das ist ja so kompliziert, es gibt einen ersten Wahlgang und dann die Stichwahl. Da stehen nur noch die beiden Kandidaten gegenüber, die meisten Stimmen bekommen haben. Und da muss man dann die Hälfte der Wählerschaft hinter sich bekommen. Und das ist ungeheuer schwierig. Das kann man nicht irgendwie mit sehr marginalen Positionen machen. Deswegen hatte sie ja die Strategie, die Partei mehr in die Mitte zu rücken, aus dem ganz rechten Lager raus, mehr in die Mitte. Aber werden jetzt Wähler, die vielleicht die Konservativen gewählt hätten oder Rentner, die irgendwie vielleicht auch ein anderes Konzept von Politik und von Ehrlichkeit noch haben, wird sie die gewinnen können? Das ist die Frage, ne? Andererseits, vielleicht hilft es der Partei, einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin zu haben. Das weiß man nicht.
Da gibt es ja schon einen Namen, der gehandelt wird als Alternative für die Präsidentschaftskandidatur. Und das ist Jordan Bardella, 29 Jahre jung und Parteichef des Rassemblement National. Frau Meister, wenn Sie Bardella mit wenigen Worten beschreiben sollten, welche wären das?
Oh, das ist schwierig. Ich werde ein bisschen gemein, weil er ist unerfahren. Er wird geleckt wie eine Fassade, ja. glatt und abgeleckt irgendwie. Er hat eine wahnsinnig schnelle Karriere hingelegt unter den Fittichen von Marine Le Pen, die ihn so als ihren Ziehsohn bezeichnet. Aber was bei ihm das größte Handicap sein wird, ist, wie Sie selbst sagten, er ist 29 Jahre. Er hat sein Studium abgebrochen, weil es eben so gut lief in der Partei und er immer höher kam und er überhaupt keine Zeit hatte, weiter zu studieren. Dieser Mann hat also überhaupt keine wirklich jahrelange politische Erfahrung, international noch weniger. Und er soll jetzt in einer Zeit Präsident werden, die geopolitisch hoch belastet und aufgeladen ist, wo Frankreich noch eine ganz besondere Rolle zukommt, weil es eine Atommacht ist. Der Präsident ist derjenige, der über den Einsatz von Atomwaffen entscheidet in Frankreich. Werden 50% der Franzosen einem so jungen, wenn auch vielversprechenden Mann irgendwie so viel Macht in die Hand drücken? Ich habe da meine Zweifel. Ich weiß nicht, ob es die beste Strategie der Partei ist, ihn zu nominieren, wenn es soweit kommt.
Frau Meister, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Ausführungen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag in Frankreich.
Nicht zu danken, bis bald.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist das große Thema die Achterbahnfahrt der Aktienkurse durch Trumps neue Zollpolitik. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt ist vor Ort und weiß mehr darüber. Also ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, morgen soll es soweit sein. Da ist der von Trump ernannte Befreiungstag. An dem Tag sollen alle möglichen Zölle in Kraft treten. Entsprechend unsicher sind die Anleger an der Wall Street. Gestern öffneten die Märkte tief im Minus. Über den Tag griffen er dann doch schon wieder die ein oder anderen Schnäppchenjäger zu. Zum Schluss stand beim Dow Jones ein Plus von 1%. Der S&P 500 konnte um 0,6% zulegen. An der Nasdaq gab es allerdings ein Minus von 0,1%. Zwischenzeitlich rutschte der S&P 500 wieder in eine Korrektur und lag 10% unter seinem Rekordhoch. Die Anleger warfen vor allem Aktien wie Nvidia und Tesla auf den Markt und suchten in defensiveren Aktien wie Coca-Cola und Walmart Sicherheit. Der S&P 500 beendete das Quartal damit mit einem Rückgang von 5%. Die Nasdaq sogar mit einem Minus von 11%. Das sind die stärksten Quartalsverluste seit dem zweiten Quartal 2022.
Und in Deutschland sieht es momentan ja etwas besser aus, zumindest was die Inflation betrifft. Anne, kannst du uns dazu einen kleinen Einblick geben?
Ja, allerdings in Deutschland ist die Inflation stärker als erwartet gefallen auf 2,3% nach 2,6% im Februar. Auch die Dienstleistungsinflation ging zurück und lag bei 3,4%. Die Handelskonflikte mit den USA, vor allem die drohenden Zölle von 25% auf Autoimporte, könnten die Inflation allerdings wieder antreiben und das Wirtschaftswachstum beeinflussen. Die sinkende Inflation in Deutschland, aber auch in anderen großen EU-Ländern, deuten darauf hin, dass die Gesamtinflation in der Eurozone im März wahrscheinlich bei etwa 2,2% liegen wird. Analysten gehen deshalb davon aus, dass die EZB bei ihrer Sitzung Mitte April die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass sich das Telefon bereits wenige Jahre nach seiner Erfindung durch Alexander Graham Bell im Jahr 1876 in Deutschland durchsetzen konnte. Und das haben wir der Post zu verdanken. Bell hatte das Gerät, mit dem sich magischerweise Menschen unterhalten konnten, die außer Sicht und Hörweite standen, jahrelang weiterentwickelt. Er schaffte zwei entscheidende Veränderungen, um den defizitären Prototypen zu verbessern. Erstens ein schlankeres Design und zweitens die Umstellung auf elektromagnetische Technologie, die im Vergleich zu der ersten rein elektrischen Version eine bessere Sprachqualität und zuverlässige Nutzung ermöglichte. Diese Version des Telefons wurde aus den USA vom Generalpostamt Großbritanniens übernommen und so kam das erste Telefon nach Europa. Und nur kurze Zeit später erreichte es auch Berlin und konnte dort genutzt werden. Am 1. April 1881 wurde Berlin offiziell mit einem lokalen Telefonnetz ausgestattet, maßgeblich dank der Deutschen Post und des Generalpostmeisters Heinrich von Stephan. Er hatte die Vision, dass jedem Bürger ein Telefon zur Verfügung stehen sollte. So startete die Deutsche Post, das Berlin von 1881 langsam und analog zu vernetzen. 48 einflussreiche Privatpersonen, darunter Regierungsbeamte, Wirtschaftsführer und Mitglieder der gesellschaftlichen Elite, erhielten zum ersten Mal eine Telefonleitung, die noch manuell über Kabel- und Steckverbindungen funktionierte und dazu einen Apparat. Es konnte nur von 8 bis 11 Uhr vormittags telefoniert werden. Reicht ja auch. Doch der Plan war, innerhalb der nächsten 20 Jahre auch der breiten Bevölkerung den Zugang zu ermöglichen und auch die Zeiträume des Telefonierens zu verlängern. Das Telefonnetz in der deutschen Hauptstadt wuchs schnell. Bereits 3 Monate nach der Einführung listete das erste Berliner Telefonbuch 200 Anschlüsse. Und nicht mal 4 Jahre später waren es schon 4.300. Neben Firmen, Banken, der Börse und Hotels fanden sich aber nur wenige Privatpersonen im Telefonbuch. Denn mit einer jährlichen Gebühr von mindestens 200 Mark war der Telefonanschluss doppelt so teuer wie eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Reichshauptstadt. Und heute? Heute sind die Menschen in Berlin und auch überall sonst ständig am Telefon, rund um die Uhr und in Kommunikation mit aller Welt. So oft und so intensiv, dass der Gedanke, nur noch von 8 bis 11 Uhr vormittags erreichbar zu sein, wohl für manchen gestressten Zeitgenossen ein großer Fortschritt wäre.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass ein Aprilscherz einmal die britische Nation glauben ließ, Spaghetti würden in der Schweiz auf Bäumen wachsen. Kaum vorstellbar, aber viele fielen drauf rein. Am 1. April 1957 strahlte die BBC in ihrer Sendung Panorama eine bahnbrechende Reportage aus. The Swiss Spaghetti Harvest. Eine wahre Perle des gehobenen Fernsehjournalismus.
The Spaghetti Harvest goes forward. Spaghetti cultivation here in Switzerland is not, of course, carried out on anything like the tremendous scale of the Italian industry.
In der Reportage zu sehen sind frohsinnige Tessiner Bauersleute, die von Bäumen zart schwingende Nudeln ernten, mit großer Sorgfalt, versteht sich, und sie dann in der Sonne zum Trocknen ausbreiten. Der Sprecher kommentiert das Ganze mit glaubhafter Ernsthaftigkeit.
Many of you, I'm sure, will have seen pictures of the vast spaghetti plantations in the Po Valley. For the Swiss, however, it tends to be more of a family affair.
Er sagt, die Zuschauer müssten bestimmt schon einmal Bilder von den riesigen Spaghetti-Plantagen in Italien gesehen haben. Und er erzählt weiter, dass der Spaghetti-Anbau in der Schweiz eher etwas für kleinere Familienbetriebe sei.
But this is the result of many years of patient endeavor by plant breeders, who've succeeded in producing the perfect spaghetti.
Das Ganze war wohl so überzeugend, dass viele tatsächlich glaubten, dass Spaghetti auf Bäumen wachsen. Die BBC wird nämlich nach Ausstrahlung von Anrufen überflutet. Wie kann ich meinen eigenen Spaghettibaum züchten, fragten die Zuschauer. Aber sie haben wohl nicht auf das Datum geschaut. April, April. Das war mal ein Aprilscherz par excellence und der erste, der im TV ausgestrahlt wurde. Der 1. April ist schließlich seit mehr als 400 Jahren der offizielle Feiertag für Scherzkekse und Falschmeldungsfanatiker. Der Tag, an dem die Welt kollektiv beschließt, sich gegenseitig hinters Licht zu führen. Ob mit harmlosen Streichen oder groß angelegten Mediengags wie diesem. Doch woher kommt eigentlich dieser Brauch, andere als Narren in den April zu schicken? Die Ursprünge des Aprilscherzes liegen, wie so vieles, im Nebel der Geschichte. Eine der populäreren Theorien führt ins 16. Jahrhundert nach Frankreich. 1564 entschied König Karl IX., den Jahresbeginn vom 1. April auf den 1. Januar zu verlegen. Eine Neuerung, die sich natürlich nicht sofort überall herumsprach. Und manche Menschen feierten weiterhin am 1. April Neujahr. Und wurden dafür von ihren Mitmenschen verspottet, die zusätzlich zu ihrer Belustigung noch Einladungen verschickten oder unsinnige Geschenke überreichten. Ein Spaß, der offenbar so viel Freude bereitete, dass er bis heute überlebt hat. Senf in der Zahnpastatube, ein Trittmichzettel, der an den Rücken geklebt wird, Fake News, die online verbreitet werden. Heute wird am 1. April in jeglicher Form gewitzelt. Tja. Die einen freuen sich daran, die anderen sind genervt, weil sie wissen, dass man an diesem Tag nichts und niemandem Glauben schenken darf. Ich würde einfach raten, Augen auf und Humor an, denn
ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Heute Nacht feiern wir, machen durch bis um vier. Fragen nicht nach Zeit und Geld, weil es dir und auch mir so gefällt. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Draußen wird's langsam hell und die Zeit geht viel zu schnell. Noch ein Glas und einen Kuss, ja und dann ist noch lange nicht Schluss. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein.